Doch zunächst bekommen wir tiefe Einblicke in die dunkleren Ecken von Japan. In der buchlangen Reportage von Jake Adelstein, der als einziger Ausländer über Jahrzehnte für die größte japanische Tageszeitung als Kriminalreporter geschrieben hat. Tokyo Vice, an American Reporter on the Police Beat in Japan. Viel besser als mit dem 1998er Beastie Boy Video Intergalactic kann man die kulturelle und ästhetische Ferne der Insel Japan wohl nicht verdeutlichen. Man stecke drei US-Amerikaner in für Japan ganz gewöhnliche Straßenarbeiterkluft und nehme ein paar Minuten Footage in einer U-Bahn-Station auf. Fertig ist die Ästhetik aus einer anderen Galaxie. Es braucht jedoch eine buchlange Reportage wie die Jake Adelsteins Tokyo Vice, an American Reporter on the Police Beat in Japan, um zu verstehen, was die meist leicht belustigt schauenden Tokyoter Augenzeugen der Aufnahmen über die Gaijin gedacht haben mögen. Dass Tokyo Vice einen, so viel schon vorab, hervorragenden Einblick in die japanische Gesellschaft geben kann, liegt an der außergewöhnlichen Lebensgeschichte des Autors. 1988 besuchte der US-Amerikaner Jake Adelstein als Austauschstudent die renommierte internationale Universität Sophia in Tokio und lebte gleichzeitig in einem buddhistischen Kloster, wo er jedoch, nach eigenen Aussagen, weder Erleuchtung erlangte, noch das klitzekleinste Satori empfinden lernte. Mit dem Universitätsabschluss jedoch bekam er ein Ticket in die japanische Arbeitswelt, in der nichts so viel gilt wie ein Titel und die damit vollständig gesicherte Lebensperspektive vom Arbeitsbeginn bis zum Grab. Etwas schwer zu fassen und von Adelstein auch nicht wirklich erklärbar, wünscht sich dieser zu jener Zeit nichts sehnlicher als diese asphaltierte Lebensautobahn und kommt zu dem noch ganz erklärbaren Entschluss, Journalist zu werden, entscheidet sich dann jedoch, sich bei der größten japanischen Tageszeitung Yomiuri Shimbun als Reporter zu bewerben. Nicht etwa für deren internationale, englischsprachige Ausgabe, sondern für die japanischsprachige größte Tageszeitung der Welt mit einer Auflage von 10 Millionen Exemplaren am Tag, als nicht-japanisch-Muttersprachler jüdischer Amerikaner, der nach eigenen Aussagen aussieht wie ein Iraner. Und das im xenophoben Japan. Dass er, ganz Ausländertölpel, zum dreitägigen Bewerberseminar, bei dem von hunderten Teilnehmern ein halbes Dutzend übrig bleiben, in einem vom letzten Geld gekauften offiziellen japanischen schwarzen Beerdigungsanzug ankommt, weil er den so schick fand und damit aussieht wie ein japanischer Mafioso, ein Yakuza, macht seine Einstellung bei der Yomiuri Shimbun zu einem kleinen Wunder, bringt ihn aber schon lange vor seinem ersten Arbeitstag dazu, sich über das Gebiet der japanischen Gesellschaft bewusst zu werden, das ihn sein Leben lang begleiten wird. Dem organisierten Verbrechen in Japan. Denn mit der Einstellung bei der Tageszeitung beginnt für Jake Adelstein eine 12 Jahre dauernde Wandlung vom College Boy zum Polizeireporter, zum Workaholic, zum Mafia-gejagten Enthüller von Menschenhandel und Zwangsprostitution.
July 12, 1992 marked the turning point of my education about Japan. I was glued to a position next to the phone, feet inside my mini refrigerator, in the heat of the summer any cool will do. Waiting for a call from the Yomiuri Shimbun, Japan's most prestigious newspaper. I would land a job as a reporter, or I would remain jobless. It was a long night, the culmination of a process that had stretched out over an entire year. Not long before that, I had been wallowing in the luxury of not caring a bit about my future. I was a student at Sophia, Jochi University, in the middle of Tokyo, where I was working toward a degree in comparative literature and writing for the student newspaper. So, I had experience, but nothing that would pass for the beginnings of a career. I was a step up from teaching English and was making a decent income translating instructional kung fu videos from English into Japanese. Combined with an occasional gig giving Swedish massage to wealthy Japanese housewives, I earned enough money for day-to-day expenses, but I was still leaning on my parents for tuition. I had no idea what I wanted to do. Most of my fellow students had jobs already promised them before their graduation, a practice called naite, which is unethical but everyone does it. I had gotten such a promise too with Sony Computer Entertainment, but it was good only if I extended my schooling for another year. It wasn't a job that I really wanted, but it was, after all, Sony. So, in late 1991, with a very light class load and lots of time on my hands, I decided to throw myself into studying the Japanese language. I made up my mind to take the mass communication exams for soon-to-be university graduates and to try to land a job as a reporter, working and writing in Japanese. I had the fantasy that if I could write for the school newspaper, it couldn't be much more difficult to write for a national newspaper with 8 or 9 million readers. In Japan, people don't build a career at the major newspapers by working their way up through local small-town newspapers. The papers hire the bulk of the reporters straight out of university. But first, the cubs have to pass a standardized entrance exam, a kind of newspaper SAT. The ritual goes like this. Aspiring reporters report to a giant auditorium and sit for day-long tests. If your score is high enough, you get an interview, and then another, and then another. If you do well enough in your interviews, and the people interviewing you like you, then you might get a job promise. To be honest, I didn't really think I'd be hired by a Japanese newspaper. I mean, what were the chances that a Jewish kid from Missouri would be accepted into this high-end Japanese journalistic fraternity? But I didn't care. If I had something to study for, if I had a goal, however unreachable, the time spent chasing it might have some collateral productivity. At the very least, my Japanese would improve. But where should I apply? Japan has more than its share of news media, which are also more vital than in the United States. The Yomiuri Shimbun has the largest circulation, more than 10 million a day. The largest circulation of any newspaper in Japan and, in fact, the world. The Asahi Shimbun used to be a close second. Now it's less close, but still second. People used to say that the Yomiuri was the official organ of the LDP, the Conservative Liberal Democratic Party, which has dominated Japanese politics since World War II, until recently. The Asahi was the official newspaper of the Socialists, who are almost invisible these days, and the Mainichi Shimbun, the third largest, was the official newspaper of the anarchist, because the paper could never figure out whose side it was on. The Sankei Shimbun, which was then probably the fourth largest paper, was considered to be the voice of the extreme right. Some said it had about as much credibility as a supermarket tabloid. Often it had some good scoops as well. Kyodo, the wire service, which is the Associated Press of Japan in many ways, was harder to figure out. Kyodo was originally known as Domei and was the official propaganda branch of the World War II-era Japanese government. Not all connections were severed when the firm became independent once the war was over. Furthermore, Dentsu, the largest and most powerful advertising agency in Japan and the world, has a controlling interest in the company, and that can color its coverage. One thing makes Kyodo a stellar news agency to work for, however, its labor union, which is the envy of every reporter in Japan. The union makes sure that its reporters are able to use the vacation days due them, something very rare at most firms in Japan. There's also Jiji Press, which is kind of like Kyoto's little brother but a hard worker. It has a smaller readership and fewer reporters. The joke was that Jiji reporters write their articles after reading Kyodo, a cruel joke in a cruel industry. At first I was leaning toward the Asahi, but I started to feel offended by its tendency to put the United States in a bad light at every opportunity. It seemed at odds with the image I thought most people in Japan had of America, as a voice of democracy, spreading liberty and justice throughout the free world.
Dass Japan eine fremde und seltsame Welt ist, liegt an der geografischen Ferne, der damit verbundenen jahrtausendelang von uns getrennt verlaufenden Geschichte und den damit tief ins kollektive Bewusstsein eingegrabenen Riten und Vorstellungen von Verhaltensweisen untereinander. Dazu kommt die meines Erachtens generalisierbare These, dass das Leben auf einer Insel den Leuten eine gewisse, Gottlob meist harmlose Klatsche verschafft. Wir schauen voller Sympathie nach Irland, Britannien oder Hiddensee. Berichte von diesen Inseln, deren Menschen mit ihren Riten und Klatschen, sind oft nur schwer erträglich. Sie kommen als respektlose Schenkelklopferei deutscher Comedians daher, als guck mal einer an wie putzig Reportagen in dritten deutschen TV-Programmen und als Gemeinschaftsabend in Studentenclubs oder Kibbutzen, wo in gebrochenem Englisch mit den falschen Worten uninteressierte Gleichaltrige in ihren Klischees bestärkt werden. Jake Adelstein jedoch ist in seinem Buch Tokyo Vice bei allen aufblitzenden Eitelkeiten des Journalisten ein äußerst seriöser Auf- und Erzähler der Unterschiede mit dem Augenzwinkern, wo es angebracht ist, und im ernsten Tonfall des Reporters, wo es nichts zu lachen gibt. Denn Adelstein wollte werden und wurde von Beginn seiner Karriere an Polizeireporter. In einem Land mit einer der geringsten Mordraten der Welt erscheint das Wort so sinnlos, wie es hierzulande nicht gebräuchlich ist, jedoch erfuhr Adelstein mit beschriebenem Fehlgriff bei der Anzugswahl schon vor Berufsantritt, womit sich ein Polizeireporter in Japan hauptsächlich beschäftigt, der Yakuza, der fragmentierten und untereinander rivalisierenden Gemeinde der japanischen Mafia. Diese Kaste, die äußerlich repräsentiert wird von schlanken Männern mit zu wenig Fingergliedern in langärmlichen Hemden, um die flächendeckenden Tattoos zu verbergen, ist in Japan weit, weit etablierter als die italienische Mafia oder die amerikanische Cosa Nostra. Das Gesetz des Schweigens, dessen Zweck es ist, die Identität sizilianischer Mafiabosse zu verschleiern, erschien einem Yakuza lächerlich. Yakuza-Fraktionen sind in Japan eingetragene Firmen, die Steuern zahlen und deren Mitglieder zwar in keinem öffentlichen Register stehen, jedoch spätestens dann namentlich in einem offiziellen Statement genannt werden, wenn sie die Organisation verlassen, schon damit künftige Straftaten der Verstoßenen nicht auf das Konto seiner nunmehr ehemaligen Mafia-Fraktion gehen. Wie nicht anders zu erwarten, bei derart öffentlichen Auftreten und Agieren sind die Yakuza eng mit der japanischen Gesellschaft verzahnt. Wenn sich die Yakuza selbst auch als außerhalb dieser sehen, mit eigenen Gesetzen und Ritualen und, im Gegenzug, auch die japanische bürgerliche Gesellschaft Bandenkriege zwischen den Yakuza als deren Angelegenheit ansieht. Sterben dabei Yakuza, spricht man davon, dass es Gott sei Dank keine Opfer gab. Aus der offiziellen Trennung von bürgerlicher und krimineller Schicht, aber offensichtlichen Überschneidungen zwischen beiden, ergibt sich der Stoff für einen Polizeireporter in Japan. Adelstein erzählt, weitgehend chronologisch, von seinem Eintauchen in die japanische Unterwelt, denn diese ist, wie beschrieben, so weit verzweigt und mächtig, dass ein bloßes Berichten darüber über einen solch langen Zeitraum nicht möglich ist. Denn in Japan wird von einem, besser jedem Reporter, noch ein fast detektivisches Berufsethos verlangt. Das beginnt mit einer Verfügbarkeit rund um die Uhr und endet mit der Pflege von Informanten in der Polizei und den Yakuza. Man kann sich die gesträubten Nackenhaare eines gebügelten FAZ-Journalisten beim Lesen der Beschreibung der ersten Tage im Job als Polizeireporter in einem Vorort von Tokio vorstellen. In Japan hat jede größere Polizeipräfektur in den Ballungsgebieten einen eigenen Presseclub. Was nach lauschiger Lounge klingt, ist in der Realität von 1992 ein schmuddeliger Raum irgendwo im Polizeipräsidium mit ein paar Schreibtischen, mit Telefonen, einem Kaffeeautomaten und einem Nebenzimmer mit Dusche, wo Platz für ein paar Futons auf dem Boden ist, neben denen Telefone stehen, die nicht auszuschalten sind. Und wo die Reporter, nachdem sie bis früh halb vier mit ihren Quellen, meist Polizisten, trinken waren, halbtot zusammenbrechen, weil es sich nicht mehr lohnt, nach Hause zu fahren und die meisten Verbrechen auch in Japan nun mal nachts passieren. In der Wiedergabe von Stories und deren Entstehen bis zur keineswegs sicheren Veröffentlichung führt uns Adelstein in die Subtilitäten der japanischen Gesellschaft ein, die wild fluktuiert zwischen gewöhnlichem und höchst seltsam Klischeehaften. Wir erfahren von der Kunst, sich einen Polizisten als Quelle zu halten, ohne diesen zu korrumpieren. Niemals werden Geldgeschenke gemacht, jedoch Eiscreme für dessen Kinder gekauft, Einladungen zum Baseballspiel ins zeitungseigene Stadion ausgesprochen, es wird getrunken bis in die Morgenstunden in Hostessbaren und wir werden dabei aufgeklärt über die zutiefst seltsame Einstellung japanischer Männer und Frauen zu Intimität und Sexualität. Etablissements, die nach dem oberflächlichen Blick des Gaijin den Namen Puff erhalten, sind Ersatz für Familie und Psychotherapie, wenn nach der Arbeit, die einen verbrennt, keine Zeit mehr ist, mit der eigenen Frau zu reden, weil diese schon lange im Bett ist, begibt man sich in Bars, in denen man mit Hostessen bis zum frühen Morgen überteuerten Whisky mit Eis kauft und die einen dafür zuhören, egal was man sich von der Seele redet, dabei auf dem Schoß sitzen und den Nacken streicheln und die Illusion vermitteln, man könnte mit ihnen Geschlechtsverkehr haben. Wozu es in der Regel aber nicht kommt. Da sind strenge, sehr respektvoll anmutende Regeln vor, die der Hostess die gleichen Rechte zur Annahme und Ablehnung des Kunden zugestehen wie dem Kunden selbst. Japanische Männer kehren dabei immer wieder zu den gleichen Hostessen zurück, machen ihnen teure Geschenke zum Geburtstag und bauen eine Beziehung auf, die von bezahlter, bester Freundin bis zu totaler emotionaler Abhängigkeit reichen können. Es sei ein Theaterstück, in dem beide Seiten wissen, wie die Rollen verteilt sind, wird ein Kunde zitiert. Die Stadtteile, in denen diese Etablissements sich befinden, sehen dabei äußerlich aus wie Sündenpfuhle, sind jedoch durch die Beschränkungen der japanischen Rituale, Sex ja, Geschlechtsverkehr nein, fast frei von dem, was wir hier Prostitution nennen. Polizisten bei der Sitte in diesen Vierteln sehen sich als Verkehrspolizisten, no pun intended, die Übertretungen regeln. Als illustrierenden Buchtipp nebenbei empfehle ich die Schnappschüsse des japanischen Fotografen Araki, die bei einem Schmuddel der Schwarz-Weiß-Fotos aus den Rotlichtbezirken des Tokio der 80er Jahre fast ausschließlich ausgelassene, fröhliche Gesichter zeigen. Der Haken an der so idyllischen Geschichte vom im gegenseitigen Einvernehmen geregelten Umgang von Hostess und Kunde und nebenbei Kundin und Host in die Seiten verkehrten Clubs gibt es ebenso, ist der verwendete Präsens. Denn wovon Jake Adelstein in den ersten Kapiteln redet, ist das Tokio zu Beginn der 90er Jahre. Mit dem Wegfall der Mauern in Osteuropa jedoch kommt, wie auch in Westeuropa, ein lebhafter Menschenhandel in Schwung. Denn nur weil die Rituale im innerjapanischen Intimbereich streng reglementiert sind, heißt das nicht, dass der ohnehin meist auf Ausländerinnen herabblickende durchschnittliche Japaner nicht den Geschlechtsakt mit blonden Estninnen ablehnen muss. Soweit geht die Liebe zur alten Ordnung nicht. So stößt Adelstein im Zuge seiner Kriminalreportagen auf Clubs, in denen die ausländischen Hostessen offensichtlich gezwungen agieren und bis unter die Schädeldecke zugekokst sind. So entwickelt sich zur Hälfte des Buches auf einmal, fast unerwartet, eine spannende Geschichte um eine verschwundene Britin, einen Serienvergewaltiger und Kriminelle, denen Adelstein in seiner Karriere schon über den Weg gelaufen sind und die auf einmal in neuen Rollen wieder auftauchen. Aus einer Sammlung von Stories und Personen wird auf einmal eine kohärente Geschichte, deren handelnde Personen aus den höchsten Kreisen der japanischen Yakuza kommen, aus dem FBI, aus Las Vegas und der Tokioter Polizei. Beginnt das Buch mit einer fast unglaubwürdig hollywoodesken Szene, in der der Autor von einem kettenrauchenden Emissär des ranghöchsten Mafia-Bosses der größten japanischen Yakuza-Fraktion das Ultimatum erhält, sich binnen 2 Stunden zu entscheiden, nie wieder etwas über dessen Boss zu schreiben oder seine Familie werde von dieser Erde getilgt, beginnen wir zu begreifen, dass die etwas willkürlich erscheinenden Ein- und Ausführungen in der ersten Hälfte des Buches eine geschickte Vorbereitung auf die finale Aussage des Buches sind. Das, bei aller Etabliertheit der Yakuza in Japan und der scheinbaren Notwendigkeit derselben für die Stabilität der japanischen Gesellschaft, Erpressung, Mord und der gleichgültige Umgang mit Kollateralschaden zum Wesen des organisierten Verbrechens gehört. Etwas, das sich in Fiktion gut liest, in der Reportage jedoch ausschließlich Opfer erzeugt. Dieser etwas molle Schlussakkord sollte keineswegs von der Lektüre von Tokyo Vice abhalten. Auch nicht die Einschätzung, dass Sprache und Duktus des zurzeit noch nicht ins Deutsche übersetzten Buches manchmal ganz, ganz sublim unangenehm wirken und dass man den Finger darauf legen könnte, woran das liegt. Es könnte journalistische Eitelkeit sein, aber was soll ein Autor lügen, wenn er die Komplimente zitiert, die seiner Arbeit gemacht werden? Es könnte ein seltsames Fremdeln des in der japanischen Gesellschaft Veränderten sein, der Burnout, die persönlichen Schicksalsschläge. Irgendetwas Dunkles, Ungemütliches, Hässliches scheint manchmal durch zwischen den Zeilen von Tokyo Vice. Aber es trägt auf eine gute Art und Weise bei zu einem tiefen, ehrlichen Einblick in eine fremde und seltsame Welt.
Drop!